Ihr merkt schon daran, dass ich hier vorne einfach bleibe, dass heute etwas anders ist. Die Gemeindeleitung hat sich zu einer Klausurtagung entschlossen. Und als wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, naja, einer muss ja hier bleiben. Der soll den predigen heute Morgen. Und das durfte ich dann sein. Und ich freue mich, dass ich heute Morgen nicht die, wie unser Bruder Bohne das mal für mich geprägt hat, eierlegende Wollmilchsau sein muss, sondern dass heute Morgen am Gottesdienst ganz, ganz viele beteiligt sind, auf die wir uns auch und ich mich auch verlassen kann. Zum Beispiel die Technik, die heute Morgen noch ziemlich viel auszuhalten hatte, weil wir Lieder umgestellt haben, weil wir den Ablauf verändert haben noch wieder. Und die beiden, die müssen dann einfach sehen, dass trotzdem hier vorne alles steht, auch wenn ich mitten im Lobpreis dann noch wieder die Reihenfolge der Lieder ändere. Ich danke euch ganz herzlich dafür. Auch die Orgel heute Morgen. Es ist nicht selbstverständlich, dass immer ein Organist zur Seite steht und wenn dann einer ausfällt oder zwei ausfallen. Wir sind dankbar, wir können dankbar dafür sein, dass wir so viele Mitarbeiter in der Gemeinde haben, die mit Freude auch ihren Dienst tun. Und wenn man fragt, sagen, ja, gerne, mache ich natürlich. Ich kann mich nicht dagegen sperren. Genau. Das ist natürlich nicht das Thema der Predigt heute Morgen, das könnt ihr euch schon vorstellen. Aber ich denke, es ist einfach wichtig auch zu sehen, mit welcher Liebe und welcher Hingabe auch viele Dienste hier erledigt werden, damit wir überhaupt heute Morgen hier sitzen können. Ich könnte jetzt ganz viel aufzählen. Dass wir hier Licht haben, dass es hier warm ist. Euch fallen bestimmt selber ganz viele Dinge noch dazu ein. Bei uns ist allerdings nicht immer alles fest. Wir sind Menschen und wir vergessen Dinge. Wir sehen Dinge wieder anders, möchten das anders regeln, als es vielleicht bisher der Fall gewesen ist. Wir sind nicht unwandelbar. Und wenn wir schon von der Unvergänglichkeit Gottes, von dem unwandelbaren Gottes gehört haben, von seiner Liebe, habe ich vorhin so gedacht, bei dem ersten Lied, was wir gesungen haben, Schönster Herr Jesu, wenn den Text so ein bisschen im Ohr kennt oder in die Gemeindelieder hineingeschaut hat, der hat gesehen, der Text hier vorne, der stimmte gar nicht mit dem überein. In einigen Dingen, in der Aussage wohl, aber einige Worte waren einfach umgestellt. Vielleicht hat sich da jemand etwas Neues ausgedacht und hat gedacht, das ist viel schöner, wenn ich sage, schön sind die Blumen, aber schöner sind die Menschen. Eigentlich heißt es, schön sind die Blumen, schön sind auch die Menschen. Aber wie gesagt, wir sind nicht unwandelbar. Aber Gott, der hat etwas Festes, etwas Verlässliches für uns. Und darum möchte ich aus Römer 8 lesen, die Verse 18 bis 24a, überschrieben mit die Hoffnung auf die Erlösung der Welt. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht aus eigenem Willen, sondern durch der sie unterworfen hat. Aber zugleich gab er auch Hoffnung. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tage seufzt und in Geburtwehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, wir erinnern uns, in Epheser war das fast ähnlich geschrieben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Heute ist Volkstrauertag. Ein Tag, über den wir als Gemeinde, ich glaube, weniger nachdenken. Es gibt in unseren Kirchen, das kennen wir alle, in Emden und vor allen Dingen in der Umgebung auf den einzelnen Dörfern immer wieder eine Übersicht, den Gefallenen des Ersten Weltkrieges, manchmal auch den Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Und da sind dann die Namen aufgezählt derjenigen, die in einem Krieg ihr Leben verloren haben. Und das ist auch der ursprüngliche Gedanke des Volkstrauertages. Der wurde 1919 vom Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges vorgeschlagen. Und es dauerte ein paar Jahre. 1922 wurde zum ersten Mal im Deutschen Reichstag eine Gedenkstunde abgehalten. Und 4 Jahre später, 1926, wurde entschieden, den Volkstrauertag regelmäßig am 5. Sonntag vor Ostern zu begehen. Das war 1922 und nicht 2011. Und der Volkstrauertag wurde zuerst begonnen, zum ersten Mal am 28. Februar 1926. Das war der erste Feiertag. Überall fanden damals Gedenkfeiern statt für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges. Und in einer Zeitung, in der Zellischen Zeitung, wird berichtet, Volkstrauertag, der erste deutsche Volkstrauertag, soll in erster Linie dem Ehrengedenken unserem Weltkrieg gefallenen Väter, Brüder und Söhne gewidmet sein. Es ist nur zu wünschen, dass sich diese ernste Feier recht tief und fest und feierlich, auch ohne viele Reden und Gesänge, aus dem ureigenen deutschen und menschlichen Empfinden heraus geltend macht in den Herzen des ganzen Volkes. Das hat nicht lange gehalten, dieser Gedanke. Denn die Nationalsozialisten übernahmen zwar den Volkstrauertag und legten ihn als staatlichen Feiertag fest, aber er wurde umbenannt. Und ich denke, das wissen einige noch. Es war der Heldengedenktag. Ja? Und der Charakter dieses Tages wurde vollständig verändert. Nicht mehr das Totengedenken sollte im Vordergrund stehen, sondern wie der Tag auch benannt wurde, die Verehrung der Helden, die ihr ganzes Leben für das Volk, für ihr Land gegeben haben. Es wurden Richtlinien über Inhalt und Durchführung erlassen. Die Flaggen, die wurden nicht mehr halbmast gehisst, wie das eigentlich bei Trauerangelegenheiten der Fall ist, sondern sie wurden Vollstock gesetzt, wie man sagte, also ganz nach oben gezogen. Das war bis 1945 so der Fall. Selbst im letzten Jahr dieses Regimes wurde noch dieser Heldengedenktag gefeiert. Seitdem hat sich das aber wieder gewandelt. Der Volkstrauertag ist ein staatlicher Gedenktag und gehört, wie man so schön sagt, zu den stillen Tagen. Und er wird am Sonntag, seit 1952 im Übrigen, 2 Sonntage vor dem ersten Advent begangen, also am vorletzten Tag des Kirchenjahres. So zum Abschluss, den nächsten Sonntag, den kennen wir alle, das ist der Ewigkeitssonntag, den wir feiern werden. Einen solchen Tag wie den Volkstrauertag, den gibt es in vielen Ländern auf unserer Welt. Als einen Tag, um an die Opfer von Kriegen und Terrorregimen zu denken, zu erinnern, an die Menschen, die umgebracht wurden, weil Mächtige und auch wir ein anderes Bild von einer Weltordnung haben, als Gott das hat. Vor 71 Jahren, am 14. November 1940, feierte die deutsche Luftwaffe einen ihrer größten Erfolge. Sie bombardierte die englische Stadt Coventry und zerstörte neben der dort ansässigen Industrie, und zwar Rüstungsindustrie, auch das komplette Stadtzentrum. Ich denke, wir in Emden können das gut nachvollziehen, wenn wir daran denken, dass auch Emden zum größten Teil zerstört war. Es wurde alles in Schutt und Asche gelegt, unter anderem die Kathedrale in dieser Stadt, eine große Kathedrale. Es gab 600 Tote, 1000 Verletzte und 4000 Menschen verloren ihre Wohnung an diesem Tag. Dieser Sieg, der wurde damals so sprichwörtlich, dass Reichspropagandaminister Goebbels anschließend ein neues Wort prägte. Er prahlte damit, dass weiterhin englische Städte coventryert werden. Diese Wortschöpfung, das wäre heute bestimmt ein Vorschlag für das Unwort des Jahres. Bezeichnet sie doch das Vorhaben, im Rahmen von Blitzkriegen Städte durch Luftangriffe zu zerstören, um wichtige Einrichtungen des Gegners, wie man so schön sagte, zu beschädigen und den Widerstand der Bevölkerung zu brechen. Warum erzähle ich das? Bemerkenswert war damals die Reaktion des Dompropsten Richard Howard, der am Tag nach dem Luftangriff in den Ruinen der Kathedrale einen Gottesdienst abgehalten hat und um Vergebung für die Angreifer gebetet hat. Etwas später ließ er in eine der Mauern der Ruine die Worte Father forgive einmeißeln, also in Erinnerung an die Worte Jesu am Kreuz: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn man die Stadt heute besuchen würde, wenn man sie besucht, dann kann man diese Worte noch in der alten Ruine sehen. Bei Aufräumarbeiten fand man 3 große mittelalterliche Zimmermannsnägel, aus denen man ein Kreuz zusammensetzte, das auch heute noch in dieser alten Kathedrale, in der neuen Kathedrale steht. Mittlerweile gibt es eine internationale Nagelkreuzgemeinschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Vergebung und Versöhnung zu beten. Woher nahm dieser Mann die Kraft, am Tag nach dem schrecklichen Luftangriff nicht Hass und Vergeltung zu predigen, sondern um Vergebung für diejenigen zu bitten, die die Stadt zerstört haben? Ich kann mir vorstellen, dass er damit mehr als nur Widerspruch geerntet hat. Ich denke, es wäre normal, wenn man dann eigentlich vor Hass, von Hass erfüllt wäre und sagen würde, das muss doch vergolten werden, das Ganze. Und ich denke, dass die meisten Überlebenden dieses schrecklichen Tages ganz anders empfunden haben, als er das ausgedrückt hat. In ihre Angst, in ihre Not hinein, in ihre Verzweiflung, in ihre Wut, in ihre Trauer, da spricht jemand von der Vergebung für die Menschen, die ihnen dies angetan haben. Der Volkstrauertag ist heute übrigens nicht der einzige Gedenktag, den wir begehen, sondern der Tag heute ist auch ein weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen. Und wir sind bei einem ähnlichen Thema. Das Problem der Christenverfolgung, wenn man es überhaupt Problem nennen darf, das haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, ja auch als Gemeinde ein Stück mehr zur Kenntnis genommen als noch vor 10, vor 20 Jahren. Erst in den letzten Jahren liest man auch öffentlich Berichte über das, was bei der Christenverfolgung in der ganzen Welt geschieht. Etwa von dem Anschlag vor einem Jahr in Bagdad, wo am Reformationstag bald 60 Menschen getötet wurden, 60 Christen. Von den Bombenangriffen, die in Folge erfolgten, weitere 60 Todesopfer. Und es bekannte sich damals eine Gruppe Islamischer Staat, Irak. Sie wollen gerne einen Staat, in dem es keine Christen gibt. Und dazu ist ihnen jedes Mittel recht. Wir kennen die Problematik, dass die Regierungen dieser Länder, wie dem Irak, einfach unbeteiligt zuschauen und die Dinge laufen lassen. Und wir wissen auch warum. Man schätzt, dass es weltweit im Augenblick zwischen 80 und 120 Millionen verfolgter Christen gibt. Zum Vergleich, im Zweiten Weltkrieg wurden etwa 60 Millionen Menschen umgebracht. Das sage ich nicht, um den Zweiten Weltkrieg klein zu machen, sondern einfach, damit wir eine Vorstellung von dem haben, was geschieht. Was gibt diesen Menschen, die verfolgt werden, die Kraft, noch weiter zu ihrem Glauben zu stehen? Sie bräuchten doch bei dem Beispiel, das ich gerade nannte, nur das islamische Glaubensbekenntnis zu sprechen und schon wären sie alle ihre Probleme los. Aber sie tun es nicht. Worin liegt das Geheimnis des christlichen Glaubens, das Menschen immer wieder zu unglaublichen Taten befähigt? Noch ein Beispiel. Einige kennen von uns den Namen Maximilian Kolbe, einem Pater in Auschwitz, der später von der katholischen Kirche, ich glaube erst vor 10, 15 Jahren, heilig gesprochen wurde. Er war ein polnischer Staatsbürger, der inhaftiert wurde, weil er Juden versteckte. Eines Tages sollten einige Mithäftlinge bestraft werden, weil angeblich ein Mithäftling entflohen war. Stellte sich leider im Nachhinein heraus, dass dieser Mithäftling einfach ums Leben gekommen ist, gestorben ist. Die Gefangenen, die ausgesucht waren, sollten in den Hungerbunker gesperrt werden und dort sterben. Das wussten sie. Einer der Betroffenen bettelte um Schonung, weil er Familie und Kinder hatte. Und daraufhin hat sich Maximilian Kolbe angeboten, an seiner Stelle eingesperrt zu werden. Die Wärter haben es akzeptiert. Maximilian Kolbe ist dort gestorben im Hungerbunker. Und der andere Mensch hat überlebt. Er ist erst vor wenigen Jahren gestorben und hat davon berichtet. Woher kommt eine solche Kraft? Ich glaube, Paulus bringt das in unserem Predigttext heute auf den Punkt. Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Es ist die Kraft der Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf die Erlösung der Welt, wie der Text auch selber überschrieben ist. Egal, was wir hier durchmachen müssen, egal das, was auf uns zukommt, das, was kommt, ist so überwältigend, dass alles andere keine Rolle mehr spielt. Daneben verblasst, auch wenn es noch so leidvoll und real ist. Trotz der Gewissheit des Todes und der Schmerzen auf dem Weg dorthin hat Maximilian Kolbe seinen Platz getauscht. Trotz der Erkenntnis um die konkrete Verfolgung, die Ungewissheit der eigenen Zukunft, bekennen Menschen ihren Glauben an Christus, obwohl sie verfolgt werden. Und trotz des Todes von 600 Menschen, der Zerstörung der Heimat, des Zuhauses und in Kenntnis all des Leides, das um ihn herum geschah, hat der Dompropst Howard für die Menschen, die Stadt Coventry dieses Leids zugefügt haben, um Vergebung gebeten. Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Kann? Darf man das so sagen? Hört sich das nicht an wie billiger Trost? Hier ist ja alles schlimm. Und wir leiden alle, einer mehr, der andere weniger. Aber es gibt eine Hoffnung. Sicherlich, das kann sich so anhören, wenn wir, die wir als Menschen in Deutschland nach weltweiten Maßstäben in einem Schlaraffenland leben, zu den Leidenden der Welt so etwas sagen würden, nach dem Motto, haltet durch, das Beste, das kommt am Schluss. Euch erwartet die große Herrlichkeit. Und das alles wäre, könnte es den Anschein haben, dass wir nur vertrösten wollen. Es muss aus unserer Stellung heraus gepaart sein mit konkreter Hilfe. Wenn wir nur Trost sagen, aber nicht handeln, wäre es billig und zynisch. Ich denke gerade an das Erntedankopfer. Ich denke, das ist solch eine konkrete Hilfe für Menschen in Ostafrika, wenn wir als Gemeinde über 11.000 Euro zusammenlegen, dann zeigt es, dass wir die Not dieser Welt auch sehen und ganz konkret helfen möchten. Also, wenn wir nur Trost sagen, aber nicht handeln würden, wäre es billig. Aber der Paulus, der schreibt das dann nicht als jemand, der kein Leid und keine Verfolgung kennt. Er selber hat es kennengelernt. Er, der anfangs selbst die Christen verfolgt hat, hat nach seiner Bekehrung aus einem eigenen Leibe erfahren müssen, wie sich das anfühlt, verfolgt zu werden. Der ist mehrfach zusammengeschlagen worden. Er war mehrfach im Gefängnis. Man hat versucht, mehrere Male ihn zu steinigen. Aber etwas hat ihn durchgetragen. Die Hoffnung auf das Kommende. Sie hat ihm die Kraft gegeben, zu ertragen, was zu ertragen war, ohne klein beizugeben. Es ist wichtig, dass wir an dieser Hoffnung festhalten. Wir dürfen sie uns von niemandem wegnehmen lassen. Wir müssen diese Hoffnung pflegen und verteidigen wie einen wertvollen Besitz. Ich bin überzeugt, dass die Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die in uns offenbart werden soll. Wenn wir das im Herzen tragen, dann haben wir eine eiserne Reserve für schwere Zeiten. Aber wie geht das? Hoffnung im Herzen tragen? Unsere Gesellschaft, die neigt dazu, solch einen Glauben, wenn wir davon sprechen, dass wir die Hoffnung im Herzen haben, als naiv zu belächeln. Tröste du dich mit deiner besseren Zukunft. Ich baue mir meine Zukunft lieber hier auf. Dann habe ich was davon. Unsere Mitmenschen haben sich so wunderbar im Diesseits eingerichtet, es sich hier so bequem gemacht, dass sie mit dem Glauben an ein Jenseits nicht mehr viel anfangen können. Ich glaube, sie leben von der Lüge, dass man sich alles, was wir hier zum Leben brauchen, hier auch in dieser Welt finden. Und solange es gut läuft für einen selbst, solange kann man auch mit dieser Lüge leben. Aber was geschieht, wenn Probleme anfangen, wenn das Leben nicht mehr so rund läuft, wie wir uns das vorstellen? Was, wenn wir einen Halt brauchen, den wir uns nicht kaufen können, der womöglich nicht einmal von dieser Welt ist? Und es tauchen Probleme auf. Es gibt kein Leben ohne Leiden. Es gibt kein Leben ohne Trauer, ohne Angst und ohne Verluste. Was dann? Können wir Heil in uns selbst finden? Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass wir das nicht können. Ich kann mir meiner Stellung, ich kann mir meiner Überzeugung sicher sein, aber einen Halt wirklich bietet mir das nicht. Ich kann mich um mich selbst drehen. Ich kann mein Leben um sich selbst kreisen lassen. Ich kann auf meinen Meinungen beharren, aber einen Halt kann mir das nicht bieten. Ich kann brillant im Denken sein, alles Mögliche erklären und Zusammenhänge verstehen. Aber das hilft mir nicht, wenn ich mich festhalten möchte. Denn es geht ja nicht um den äußeren Halt, dass ich mich hier vorne an einem Tisch festhalten kann, sondern es geht um einen inneren Halt. Zwei Männer stehen in einem Bus und diskutieren über die Religion. Der eine sagt, Glaube ist nur was für Schwache. Wer stark ist, findet Halt in sich selbst. Darauf erwidert der andere, wenn das so ist, dann halte dich doch bitte in der nächsten Kurve an deiner Krawatte fest. Vielleicht zu einfach, zu platt, dieser Vergleich. Aber so ist es tatsächlich mit dem Halt, den wir in uns selbst suchen. Ich kann mich nicht in der nächsten Kurve an meiner Krawatte festhalten. Ich werde trotzdem hinfallen. Halt, den wir in uns selber suchen, den gibt es nicht. Wir brauchen Hoffnung. Und wenn wir keine Hoffnung hätten, die über diese Welt hinausreicht, dann müssten wir doch vor dem Leid dieser Welt entweder die Augen verschließen oder wir müssen an dem Leid dieser Welt selbst zerbrechen. Dann haben wir so viel über Hoffnung gehört, dass wir die Hoffnung in unserem Herzen haben müssen. Was ist eigentlich Hoffnung? Können wir das beschreiben? Können wir das definieren? Wenn wir in den Duden schauen, dann finden wir eine schöne Erklärung. Hoffnung kommt vom Mittelniederdeutschen. Hopen, hüpfen, vor Erwartung unruhig springen, zappeln. Daher stammt das Wort Hoffnung. Und es ist eine zuversichtliche wie der Duden schreibt, innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in der Zukunft eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das kann ein bestimmtes Ereignis sein, aber auch ein grundlegender Zustand wie anhaltende Gesundheit oder finanzielle Absicherung. Hoffnung ist die umfassende emotionale und unter Umständen handlungsleitende Ausrichtung des Menschen auf die Zukunft. Hoffend verhält sich der Mensch positiv zur Zeitlichkeit seiner Existenz. Schön, ne? Aber es geht weiter in der Erklärung. Denn bei dem Wort Hoffnung findet man auch einen Kontext, das heißt einen inneren Zusammenhang zum christlichen Glauben. Und dort heißt es, dass die Hoffnung ein Kernwort, ein Herzwort sei. Wohlgemerkt, das haben keine Christen geschrieben. Das ist allgemeine Auffassung. Hoffnung ist also ein Herzwort. Und wir haben mehrere Texte, Römerbrief 15, Vers 4, durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Unser Text ist dort genannt, denn wir sind zwar gerettet, aber auf Hoffnung. Hoffnung heißt, es hat im christlichen Glauben Ewigkeitswert. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebende. Glaubende Christen werden aufgerufen, Rechenschaft über ihre Hoffnung abzugeben. 1. Petrusbrief. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Also jetzt gibt es auch noch eine Aufgabe. Wir sollen nicht nur Hoffnung im Herzen haben, sondern wir sollen auch anderen Rechenschaft davon geben. Hoffnung. Wie sagte ich gerade, wenn wir keine Hoffnung haben, dann müssen wir vor dem Leid dieser Welt entweder die Augen verschließen oder daran zerbrechen. Man kann ja wahnsinnig werden, wenn man sich das vor Augen führt, was auf dieser Welt los ist. Ostafrika, alle 6 Sekunden verhungert irgendwo ein Kind. Knapp 6 Millionen Kinder jedes Jahr. Es gibt zurzeit ungefähr 31 Kriege auf dieser Welt und bewaffnete Auseinandersetzungen, die zum Teil schon seit Jahrzehnten andauern. Und so ein Krieg ist ja kein Abenteuer, keine Freiheit, sondern Krieg bedeutet Zerstörung, Vergewaltigungen, Blut, Hunger, schreckliche Bilder. Krieg bedeutet Angst und Hass. Und die Leidtragenden sind in der Regel Menschen, die sich diese Situation nicht ausgesucht haben. Oder denken wir an die Opfer von Naturkatastrophen. Man kommt mit dem Spenden, auch wenn ich unsere Spende vorhin genannt habe, gar nicht so schnell hinterher, wie die Katastrophen auf dieser Welt geschehen. Meist sind es nur wenige Wochen, in denen in den Medien davon berichtet wird. Aber das Elend, das dauert häufig viel länger an. Denken wir zum Beispiel noch an die Menschen in Haiti, die in ihren Bretter verschlägen hausen und nicht einmal genügend sauberes Wasser haben? Oder denken wir, wie schon erwähnt, aktuell an Ostafrika? Denken wir noch an den Tsunami und deren Folgen in Japan? Oder an die Überschwemmungen in Pakistan? Denken wir an die jungen Menschen, die sterben mussten in den Kriegen oder sterben müssen heute, manchmal nur 14, 15, 16 Jahre alt. Wir könnten unendlich viel aufzählen. Und alles führt dazu, dass wir sehen, wie zerschunden unser Planet eigentlich ist. Wir könnten Naturkatastrophen dazu für noch mehr aufzählen. Wir können das aufzählen, was wir selber machen, die Ölpässe im Golf von Mexiko, abgeholzte Regenwälder, Klimaveränderungen, alles das, was wir selbst herbeigeführt haben, was wiederum zu neuem Leid führt, zu Folgen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Paulus hat recht. Die ganze Schöpfung ächzt und schreit unter der Last der Vergänglichkeit. Und oft genug ist das ein Schrei nach Gott. Wo bist du, Gott? Warum greifst du nicht ein? Warum ist diese Welt so, wie sie ist? Aber denken wir daran, heute wie vor 2000 Jahren. Denn Paulus, der spricht ja damals in die Gegenwart hinein, in der er lebte. Und die Schöpfung seufzt nicht erst seit jetzt, sondern bis zum heutigen Tag. Also die Frage, ob Gott uns eine Antwort darauf gibt, auf unsere Frage, warum das alles? Gott antwortet nicht in diesem Text. Er stellt uns eine neue Frage. Er sendet uns nämlich den verheißenen Erlöser. Was wäre denn gewesen, wenn vor 2000 Jahren eine neue Schöpfung begonnen hätte? Eine Schöpfung, wie die Menschen sie sich vorgestellt haben. Nicht wahr? Befreiung von den Römern. Das hat sich das Volk damals dort gewünscht. Endlich Frieden. Endlich so leben, wie wir uns das vorstellen. Aber wie war das noch mit unserer Weltanschauung, unserem Weltbild, unserem Wunsch von einer Aufteilung aller Gaben und Ressourcen dieser Welt? Würde es dann tatsächlich besser sein? Hätten wir nicht wieder diese Probleme, die bis heute geblieben sind? Würden wir nicht genauso Kriege führen und Menschen ausbeuten? Wäre nicht die Hoffnung, die die Menschen damals gehabt haben, ins Nichts gelaufen, wenn ihre Vorstellung von einer neuen Welt erfüllt worden wäre? Wäre es tatsächlich eine neue Welt gewesen? Oder wäre es die Erfüllung unseres Wunsches gewesen? Gott hätte sicherlich die Welt heilen können. Aber ich habe so meine Bedenken, dass mein Wunsch dazu dem Heilsgedanken Gottes entsprechen würde. Anstatt die Welt zu heilen, eine neue Ordnung, wie wir uns das vorstellen und erwartet hätten, wählt Gott einen anderen Weg. Man könnte sagen, er zerbricht selbst an der Schöpfung, denn er stirbt den Tod am Kreuz, an dem Kreuz, an dem sich die Geister seitdem scheiden. Denn die einen können mit dem Kreuzestod Jesu gar nichts anfangen, es erscheint ihnen widersinnig, unsinnig, überflüssig und hat auf keinen Fall etwas mit ihrem Leben zu tun. Und für die anderen hat das Kreuz mit Hoffnung zu tun. Sie spüren die Gemeinschaft, die Gott uns darin anbietet. Nein, das ist eine häufige Erfahrung von Menschen, die leiden müssen, von Schwerkranken, von Trauernden, dass andere Menschen sich irgendwann von ihnen abwenden, weil sie das Leid nicht mehr aushalten können. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, wie sie reagieren sollen und besuchen den anderen nicht mehr, rufen nicht mehr an. Vielleicht wollen sie sich nicht belasten und brechen deshalb mit einem Teil ihres bisherigen Lebens. Und so erleben die Betroffenen, wie sie in ihrer Trauer und ihrem Leid immer einsamer werden. Ganz anders Jesus. Der wendet sich nicht ab. Er geht freiwillig in das Leid dieser Welt hinein und nimmt seinen Teil auf sich. Er überwindet den Abgrund, der uns von Gott trennt und der die eigentliche Ursache für den Zustand dieser Welt auch ist. Es geht nicht um eine einzelne Tat, es geht um die Sünde. Es geht nicht darum, dass einer etwas Böses getan hat und Gott ihn dafür bestraft. Es geht um einen Zustand. Es geht darum, dass der Mensch sich grundsätzlich von Gott abgewandt hat und versucht, selbst Gott zu sein. Es geht darum, dass der Mensch die Tür zum Bösen geöffnet und aus eigener Kraft nicht in der Lage ist, sie wieder zu schließen. Es geht darum, dass wir als Menschen die Geister, die wir gerufen haben, nicht wieder loswerden. Und weil das so ist, müssen langfristig alle Bemühungen immer wieder scheitern. Wir kommen nicht ohne Politik aus. Und es ist gut und wichtig, dass wir uns engagieren. Aber immer wieder kommen wir an den Punkt, an dem alle Systeme daran scheitern, dass der Mensch so ist, wie er nun mal ist. Und auch Religionen lösen das Problem nicht. Sie verschärfen es. Die schlimmsten Kriege und Gräueltaten in unserer Geschichte haben mit der Religion zu tun. Wir brauchen also keine Religion im Sinne eines Systems, das Menschen sich selbst zurechtgelegt haben. Wir brauchen etwas anderes. Wir brauchen den Geist Gottes. Wir brauchen Erlösung. Und wir brauchen Jesus. Und das ist die Erfahrung, die Paulus in seinem Leben gemacht hat. Er war in einem System zu Hause als religiöser Mensch, das Menschen geschaffen haben und das ihn dazu brachte, Christen blutig zu verfolgen. Bei alledem kannte er Gott nur vom Hörensagen. Aber dann ist ihm dieser Gott persönlich begegnet. Und das hat sein ganzes Leben verändert. Der Geist Gottes hat ihn befreit. Und plötzlich hat er begriffen, dieser Geist Gottes, der Jesus zu neuem Leben auferweckt hat, dieser Geist Gottes, der meinem Leben gegenwärtig ist, der mich verändert, der mich beten lehrt, dieser Geist ist die einzige Hoffnung, die diese Welt wirklich hat. Denn da, wo dieser Geist am Werk ist, da werden Hass und Egoismus besiegt. Da, wo dieser Geist am Werk ist, da kann ein englischer Geistlicher inmitten einer zerstörten Stadt für diejenigen beten, die diese Zerstörung angerichtet haben. Da, wo dieser Geist ist, da kann jemand freiwillig für einen Mithäftling in den Tod hineingehen. Wo der Geist Gottes am Werk ist, wird Leben neu. Diese Welt und wir sind vergänglich. Aber eines Tages wird Gott diese Welt neu schaffen und dann wird sie so sein, wie er sie sich ursprünglich gedacht hat. Darauf dürfen wir hoffen. Und es ist bestimmt kein billiger, einfacher Trost, wenn Paulus von der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, spricht. Er hat diese Hoffnung, weil er weiß, dass er gerettet ist. Wenn wir uns heute Morgen untereinander umschauen, dann könnten wir uns in ganz viele kleine Gruppen aufteilen. Wir haben welche unter uns, die heute Morgen ausgiebig gefrühstückt haben. Andere haben vielleicht nur einen heißen Kaffee getrunken. Einige haben ausreichend lange geschlafen, ich weniger und nur wenige Stunden. Einige sind heute Morgen froh gelaunt hierher gekommen und andere weniger. Einige sind zurzeit ohne Sorgen und Nöte und andere können vielleicht keinen klaren Gedanken mehr fassen und sehnen sich nach einer Sorge weniger. Gott sagt nicht, dass ihn deine Sorgen nicht interessieren. Gott ist interessiert an dir. Er möchte Gemeinschaft mit dir. Und deshalb lautet seine Frage an uns heute Morgen, ob wir diese Hoffnung, von der Paulus spricht, auch haben. Ob wir auch sagen können, dass wir von der zukünftigen Herrlichkeit wissen. Die Frage an dich, hast du diese Hoffnung auch? Kannst du sagen, dass du von der zukünftigen Herrlichkeit weißt? Wenn ja, Halleluja, Gott sei dafür gelobt. Wenn nein, dann hat Gott dieses Angebot für dich heute Morgen. Er will dich nicht mit billigem Trost abspeisen. Er bietet dir Hoffnung an, die zwar nicht zu sehen ist, aber die einen Halt im Leben bietet, unabhängig von deiner jetzigen Situation. Gott liebt uns. Er liebt diese Welt, seine Schöpfung und seine Geschöpfe. Wenn es nicht so wäre, warum hätte er dann in unser Leid kommen sollen? Er hätte es nicht nötig gehabt. Ich persönlich glaube, dass die Definition der Hoffnung für uns als Christen weitergehender ist als eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes in Zukunft eintritt, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Ich bin der Meinung, für uns besteht diese Gewissheit. Paulus schreibt in unserem Predigttext in Vers 23, dass wir als Erstlingsgabe den Geist erhalten haben. Zum einen also gibt dieser Geist uns darüber Zeugnis, dass wir in der Hoffnung leben dürfen. Und zum anderen ist dieser Geist die Erstlingsgabe. Da kommt also noch was hinterher. Sonst wäre es nicht so formuliert. Es folgt etwas. Denn wir sind gerettet. Und diese Rettung bezieht sich nicht nur auf die Gegenwart, sondern auf die Zukunft. Die Herrlichkeit soll an uns offenbar werden. Und alles andere ist nichts gegen diese Herrlichkeit Gottes. Denn wir sind gerettet, aber in Hoffnung. So der Vers 24a. Die Hoffnung ist also kein billiger Trost, sondern Gottes Angebot an dich. Wir dürfen, egal in welcher Situation wir uns befinden, nach vorne schauen. Auf die Herrlichkeit Gottes. Amen.